Der Börse Frankfurt Podcast. Börsennews und Know-how direkt von der Quelle.
Hallo und ganz herzlich willkommen zur heutigen Börse at Home, auf die ich mich wirklich sehr gefreut habe, weil wir haben ungefähr vor 20 Monaten das letzte Mal uns mit dem Thema Kryptowährungen befasst. Und das ist meiner Ansicht nach bei der sehr, sehr jungen Anlageklasse eine ganze Generation. Und es wird dringend Zeit, da nochmal neu drauf zu schauen. Auch wenn ich mir die Handelsumsätze bei uns anschaue, in den ETNs, ist da enorme Dynamik im Markt. Und deswegen finde ich es ganz klasse, dass Nils von Schöneich-Karolath heute hier ist. Nils arbeitet für das Bankhaus Scheich. Die sind nicht nur Spezialisten auf dem Frankfurter Parkett, also sind so da als Händler tätig, sondern auch haben auch eine richtige lange Erfahrung schon im institutionellen Handel mit Kryptowährungen. Nils hat mir vorhin gesagt, dass das Volumen inzwischen 1 Milliarde Euro pro Monat übersteigt, was ich echt beeindruckend finde. Danke, Nils, dass du heute da bist und uns eine halbe Stunde deine Expertise und deine Zeit schenkst. Und das ist wie immer natürlich die Möglichkeit für Sie auch, die dabei sind, Fragen zu stellen. Also fragen Sie rein und ich gebe das dann weiter. Wir gucken, dass wir alles beantwortet bekommen. Aber zuerst möchten wir mal was von Ihnen wissen vorweg. Und zwar, wer von Ihnen ist denn bereits in Kryptowährungen investiert? Ganz kurz einfach mal, ja, nein, Sie haben schon welche. Ja, Sie haben noch keine, nein. Ich wollte heute mal nicht wissen, ob Sie es planen. Also ganz kurz nochmal abstimmen. Sozusagen auch ein Wake-up zum Start dieser Online-Session. So, und ich sehe, wie viele teilnehmen. Jetzt, okay, jetzt würde ich sagen, jetzt kann ich sie langsam schließen. Und ja, 65% von Ihnen sind noch nicht investiert. Vielleicht wird es ja dann was nach heute, Nils. Schön, dass du da bist. Vielleicht wollen wir erstmal erklären ganz kurz, worüber wir eigentlich sprechen. Also was ist eigentlich unser Thema heute?
Ja, sehr gerne. Also die erste Frage ist dann natürlich, was sind Kryptowährungen? Das ist immer eine sehr, sehr technische Frage zu Beginn. Ja, also das Wort Kryptowährung bezeichnet erstmal eine digitale Währung, die durch einen komplexen Algorithmus kryptografisch verschlüsselt ist. Und sie basieren auf der Blockchain-Technologie. Und eine Blockchain ist eine dezentrale Datenbank, die gleichzeitig auf zahlreichen Computern verteilt ist und Transaktionen aufzeichnet. So, das ist jetzt erstmal der ganz technische Rahmen, ja, da gibt es natürlich verschiedene Arten, also welche gibt es im Moment? Der Klassiker und da eigentlich schon fast das Synonym für Kryptowährung ist natürlich der Bitcoin als Zahlungstoken. Es gibt aber darüber hinaus auch sogenannte Altcoins, also alternative Coins, wie zum Beispiel Ethereum. Diese laufen auf einer eigenen Blockchain, ja, können bestimmte Funktionalitäten oder Anwendungsfälle anbieten. Also bei Ethereum kann man zum Beispiel Smart Contracts und dezentrale Apps implementieren. Und Smart Contracts sind virtuelle Verträge, die über die Blockchain ausgetauscht werden und unter bestimmten festgelegten Bedingungen selbstständig in Kraft treten und dann Transaktionen auslösen können. Und eine dritte, noch sehr bekannte Klasse sind die Token. Davon gibt es auch die meisten. Token, das ist der große Unterschied zum Altcoin. Die laufen nicht auf einer eigenen Blockchain, sondern bauen auf einer bestehenden Blockchain auf, also nutzen diese. Und dazu gehört zum Beispiel der US-Dollar-Coin. Ja, das ist ein sogenannter Stablecoin, der 1:1 den Dollarkurs widerspiegelt oder abbildet. Und wie man es jetzt schon sieht, diese Tokens lassen sich nochmal in Subkategorien unterteilen. Also Stablecoins, wie gerade erklärt, die einen Referenzpreis abbilden und eigentlich immer im Preis gleich bleiben. Exchange-Token, mit denen bekomme ich dann irgendwelche Vergünstigungen an Börsen. Privacy-Coins, das sind Coins, die ganz anonym laufen, wo man gar nicht mehr nachvollziehen kann, wer wem was verkauft hat. Und natürlich auch digitales Zentralbankgeld. Ja, aber Kryptowährungen werden bislang noch nicht von Notenbanken ausgegeben. Das ist also etwas, was aber in Zukunft ja ziemlich sicher kommen wird. Und vielleicht zur Relevanz von all dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, es gibt also zehntausende Kryptowährungen, ja, vor allem sehr, sehr viele Token. Also relevant sind vor allem natürlich Bitcoin und Ethereum als Platzhirsch und die Stablecoins spielen eine große Rolle und aktuell im Trend folgen da sogenannte DeFi-Produkte, also Token, die irgendwo im Bereich Decentralized Finance unterwegs sind. Was noch ganz wichtig vielleicht zum Abschluss zu verstehen ist, und dann haben wir ein rundes Bild. Es gibt einmal, wie gesagt, diese Kryptowährung, das ist jetzt das, worüber ich gerade gesprochen habe. Und dann gibt es aber auch noch sogenannte Digital Assets. Das ist, wenn ich das jetzt mit der alten Welt vergleichen müsste, am ehesten sowas wie eine Verbriefung. Das bedeutet, es gibt bei den Digital Assets, gibt es immer ein Underlying oder einen Referenzwert. Ja, ich kann jetzt zum Beispiel hingehen und nehme ein Picasso-Gemälde oder ich nehme eine große Immobilie und teile die in 1 Million Token auf. Und dann kann eben jemand einen Token kaufen und besitzt dann quasi eine Millionstel von dieser Immobilie oder dem Picasso. Das heißt, es gibt immer ein Underlying oder einen Referenzwert oder eben etwas, wo ich dann einen Besitzanspruch habe. Das ist in Abgrenzung zu den Kryptowährungen dann das Thema Digital Assets.
Ganz kurze Zwischenmeldung von mir. Hier vermissen einige eine Präsentation. Es gäbe keine Folien. Wir haben heute keine Folien. Wir sprechen nur darüber. Aber wir schauen mal, wie wir das im Nachgang vielleicht nochmal zusammenfassen können. Danke für die Erklärung. Jetzt nochmal eine Frage zurück. Was sind denn jetzt bei den Coins und bei den Altcoins die wichtigsten im Moment aus deiner Sicht?
Ja, also auf jeden Fall natürlich der Bitcoin auf Platz 1 und dann kommt Ethereum, was das mit Abstand am meisten genutzte Netzwerk ist von Programmierern, um eben Applikationen, Verträge etc. abbilden zu können. Und dann an dritter Stelle die sogenannten Stablecoins, also die Möglichkeit, in einen US-Dollar beispielsweise reinzutauschen, ohne dass ich jetzt mein Geld sozusagen über den traditionellen Weg wieder dann zu meiner Bank bringen müsste.
Und jetzt ist es ja extrem dynamisch. Wie haben sich die Akteure verändert? Also am Anfang war das ja eher so ein nerdiges Thema. Man brauchte eine Wallet. Es gab Nachrichten darüber, dass das auch verschwinden kann, dass man da seinen PIN verlieren kann, etc. Und das hat sich ja grundlegend gewandelt eigentlich in einen viel offeneren Markt.
Ja, das ist richtig. Also das ganze Thema ist natürlich jetzt sehr viel professioneller und auch sicherer. Und natürlich entscheidend ist dabei auch, dass es jetzt einen gewissen regulatorischen Rechtsrahmen gibt auf deutscher Ebene, auf europäischer Ebene, aber auch in anderen Ländern. Und dadurch habe ich natürlich jetzt eine komplette andere Infrastruktur. Ja? Also wenn ich 2011, 12, 13 irgendwas mit Bitcoin gemacht habe, dann konnte ich die eigentlich nur über irgendein Forum kaufen oder verkaufen und musste dann die Keys hin und her schicken. Gab es noch gar keine richtigen Exchanges. Man wusste auch nicht, wie vertrauenswürdig sind die morgen weg. Und da hat sich eben sehr viel geändert. Ja, wir haben jetzt also Exchanges, Börsenplätze, die reguliert sind. Ja, zum Beispiel kann ich jetzt auf Bison bei der Börse Stuttgart oder ich kann bei Trade Republic kann ich jetzt Krypto kaufen. Und das heißt also, mein Kontrahent ist jetzt in vielen Fällen auch ein reguliertes Institut beispielsweise. Dadurch habe ich natürlich eine sehr viel höhere Professionalität. Und ich sag mal, die Coins werden jetzt auch nicht mehr nur noch von IT-Nerds und von Zockern gekauft. Als Bankhaus Scheich, wir sind ja rein institutionell unterwegs. Also das heißt, wir haben keinen direkten Kontakt mit Privatkunden. Und es sind sehr, sehr viele Institutionelle jetzt schon, schon bereits am Start und machen auch schon aktiv was. Aber wir sehen auch, es stehen noch unglaublich viele an der Seitenlinie, die jetzt in den kommenden Wochen und Monaten in das Thema voll einsteigen wollen, weil sie einfach erkannt haben, dass das eben kein kurzer Hype ist, sondern dass es wirklich etwas Nachhaltiges und auch Sinnvolles ist, was wirklich einen Mehrwert bringt.
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung an der Stelle. Wir bieten inzwischen auch auf Xetra einen Handel mit ETNs an, also mit Exchange Traded Notes, die über den CCP, also mit zentralen Kontrahenten gehandelt werden können und hinten dran auch abgewickelt werden, wie das auch für viele Institutionelle nötig ist. Teilst du die Ansicht, dass inzwischen so der Anteil an Institutionellen stark gewachsen ist in dem Segment, an institutionellen Anlegern?
Ja, unbedingt. Also eigentlich mit je mehr regulatorische Rechtssicherheit es gegeben hat, desto mehr Institutionelle sind da auch in das Thema eingestiegen. Und das, also wir reden von Banken, wir reden von Asset Managern, wir reden von Fondsgesellschaften, wir reden von Anlagestrukturen. Also jeder hat dieses Thema jetzt gerade auf dem Radar und viele, wie gesagt, sind da auch schon aktiv, auf jeden Fall. Und da muss man auch sagen, im Ausland zum Teil auch sehr viel, bestimmt 2 oder 3 Schritte weiter als jetzt hier in Deutschland.
Die letzte Zahl, die ich gehört habe, waren 30% wird geschätzt, der Investments in Kryptowährungen seien inzwischen institutionelle Investoren, so Fondsmanagement, Vermögensverwalter etc. Das bringt mich zu der nächsten Frage. Was ist dann der Nutzen von einem Investment in einer Kryptowährung? Wie korreliert die mit anderen Anlageklassen? Weil da geht es ja dann eher weniger um den kurzfristigen Gewinn oder andere Ideen dahinter, sondern um eine komplette Asset Allocation.
Ja, also es gibt ja mal diesen schönen Vergleich mit Bitcoin und Gold, dass Bitcoin das digitale Gold sei. Also beide, sowohl Bitcoin als auch Gold, sind ziemlich niedrig mit traditionellen Anlageklassen korreliert. Ja, aber ich sag mal, Gold hat da noch ein bisschen die Nase vorn, wenn es um Beitrag zur Diversifikation geht. Also in der Corona-Krise oder jetzt auch im Russland-Krieg hatte sich Gold bisher als besserer, sicherer Hafen erwiesen. Nicht zuletzt natürlich auch durch die sehr viel geringere Volatilität, was ja beim Bitcoin ein großes Thema ist. Aber auch zwischen Gold und Kryptowährungen, im speziellen Bitcoin, gibt's große Unterschiede. Und daher gehört aus meiner Sicht beides in ein diversifiziertes Portfolio.
Dann vielleicht auch mit einem Basket, also nicht nur eine einzelne, sondern gibt ja auch von den zwischen diese ETNs auch als Baskets. Gehen wir einen Schritt zu den privaten Investoren. Was für Möglichkeiten hat man im Moment aktiv zu werden, wenn ich jetzt einen Teil in Bitcoins anlegen möchte und in Kryptowährungen, Entschuldigung?
Also das Naheliegendste ist natürlich erstmal ganz klassisch physisch. Das heißt, ich habe mich mit der Thematik beschäftigt. Ich habe mir jetzt einen Zugang besorgt, wo ich Kryptowährungen physisch einkaufen kann und dann kaufe ich die und lagere die eben selber. Das ist jetzt der Standardweg. Es gibt aber natürlich, wie du jetzt gerade auch schon betont hast, Abbildung durch Zertifikate, wie zum Beispiel ETNs. Ja, das ist, und muss man dazu sagen, da ist noch ein wenig Unsicherheit drin. Ja, da ist noch nicht ganz sicher, wie das versteuert wird. Also wird ein ETN jetzt so versteuert wie der physische Bitcoin, und das würde dann heißen, der wird versteuert wie Gold oder wie einen Oldtimer. Das heißt, ich bin nach einem Jahr Haltefrist steuerfrei, sofern er eben keine Dividenden ausschüttet oder regelmäßige Zahlungen ausschüttet. Oder wird es eben wie eine Aktie kapitalertragsteuerseitig versteuert. Das ist noch nicht ganz klar. Deswegen gibt es bei diesem ETN immer noch so ein bisschen die Unsicherheit, wenn man den kauft. Ja. Aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, wie ich, sage ich mal, an die Kryptowährung herankommen kann, ja, also wie sie gehandelt werden. Natürlich über die traditionelle Welt, wie du gerade sagtest, eben mit einer ISIN, wenn es ein ETN ist. Ansonsten eben physisch auf Börsen, da gibt es aber auch Unterschiede. Also ich kann auf eine klassische Börse gehen, wie zum Beispiel Kraken oder Coinbase, und kann dort den Bitcoin physisch kaufen. Aber langsam bieten auch Neobroker und Banken den Kauf physischer Kryptos an. Ja, das hilft natürlich der breiten Masse, weil es natürlich sehr viel einfacher ist. Ich brauche kein neues Konto anlegen. Ich muss mich nicht damit beschäftigen, wie ich den Coin verwahre, ja, sondern ich habe ihn dann einfach bei Trade Republic beispielsweise im Depot liegen oder eben auch bei Bison. Und da muss man aber auch aufpassen. Da gibt es feine Unterschiede. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen der genannten Börsen, zuletzt genannten Börsen, den Coin kaufe, also bei den Neo-Brokern, dann muss ich ihn dort auch wieder verkaufen. Das heißt, ich habe nicht die volle Gewalt über die Kryptowährung, sondern ich kann ihn dort kaufen und dort auch wieder verkaufen. Und wenn ich jetzt beispielsweise auf einer klassischen Börse den Coin kaufe, wie zum Beispiel auf Kraken, dann kann ich den auch weiter verschicken, zum Beispiel an meinen eigenen Tresor, den ich sozusagen habe, an meine eigene Adresse, wo ich den Token dann oder die Kryptowährung dann tatsächlich auch selber halte. Das ist so ein bisschen Abwägung zwischen, was ist der einfachere Weg, was ist der komplexere Weg. Der komplexere Weg ist natürlich fehleranfälliger, der einfache Weg ist der sicherere, aber dafür, beziehungsweise der sichere, damit ich keinen Fehler mache, aber dafür habe ich natürlich dann auch Nachteile im Handling, weil ich die Kryptowährung nicht wirklich besitze, weil ich den Private Key sozusagen nicht habe. Ja.
Und aber an sich ein Hauptkritikpunkt an den Kryptowährungen, besonders auf eigenen Plattformen, sind die Handelsspannen. Da kommen wir dann zu dem Thema, hast du da Tipps, wie man das bewerten kann, wie man das betrachten kann? Weil Handelsspanne ist ja klar, je größer die sind, umso größer sind eigentlich meine Kosten. Und was empfiehlst du da Anlegerinnen und Anlegern, die aktiv werden wollen?
Das ist eine komplizierte Frage, weil das tatsächlich nicht so einfach, das ist nicht so einfach zu erkennen, wo jetzt die Kosten liegen, ja, weil ich kann natürlich eine ganz offensichtliche Execution Fee, also Ausführungsfee haben, wo es heißt, es kostet pauschal ein halbes Prozent oder Prozent, wenn ich was kaufe. Ich kann aber auch natürlich Börsen haben, die sagen, es kostet bei mir gar nichts, aber die sind ja auch keine Wohltäter. Das heißt, da kann man davon ausgehen, dass der Bid-Ask-Spread, der mir gezeigt wird, also ich sag mal der Kaufs- und Verkaufskurs, dass der dann vielleicht schlechter ist oder höher liegt als an einer anderen Börse. Das ist aber relativ schwer nachzuvollziehen. Am Ende des Tages glaube ich, dass man überall, ich sag mal, dass die ähnliche Fee entrichten muss. Wenn ich beispielsweise jetzt in die alte Welt gucke, dann gibt es ja auch Broker, die damit werben, ein Trade kostet 99 Cent und woanders kostet der Trade 10 Euro. Da kann man auch davon ausgehen, dass dann irgendwo über die Preise oder an anderer Stelle das Geld wieder eingesammelt wird. Das heißt also, das ist jetzt ein Thema, was die Kryptowelt nicht exklusiv hat, sondern was in der alten Welt für den Anleger auch besteht.
Möchte ich noch mal ganz kurz eine Lanze für unsere ETNs brechen und auch für die Zertifikate an der Frankfurter Zertifikatebörse, weil da ist klar, Sie sehen immer ganz klar die Handelsspanne und Sie können die auch in Ihr normales Depot legen, weil das wird ja gehandelt wie ein ETF auch oder wie eine Aktie über Xetra und über das Frankfurter Parkett. Nur ganz kurz, das musste ich jetzt auch nochmal dazu sagen.
Ist auch ein wichtiger Punkt. Ich glaube auch gerade zum Einstieg, wenn man sich mit dieser Materie befassen möchte und aber eben noch nicht, sage ich mal, dass die Trittsicherheit hat, sich sozusagen auf einem anderen Terrain zu bewegen, ist das sicherlich eine tolle Möglichkeit, um eben einen Einstieg, sage ich mal, zu finden in diese Welt, ja, weil sie eben gut begleitet ist, eben noch in einem Umfeld, in dem traditionellen Umfeld, wo man sich eben wohlfühlt und wo man auch sein Depot hat und eine Infrastruktur hat. Deswegen, ich sage mal, dafür, um das Thema in der Masse breiter zu platzieren, ist es natürlich eine super Sache.
Wenn du jetzt nochmal zum Handel, danke, wenn ich jetzt was machen möchte, gibt es dann noch andere Sachen, auf die ich achten kann, wie Uhrzeiten zum Beispiel? Wann sollte ich aktiv sein?
Also, worauf man auf jeden Fall achten muss, ist natürlich das Thema der Slogan Crypto Never Sleeps. Ja, also es ist nicht so, dass ich jetzt von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr was machen kann und dann lege ich die Füße hoch und Montag geht's weiter. Wenn es samstags oder sonntags irgendwo im Weltgeschehen rappelt, dann kann ich theoretisch auch direkt darauf reagieren und eben kaufen und verkaufen. Das heißt, die Börsen, wo ich die Kryptowährungen physisch kaufe, sind 24/7 geöffnet und da kann ich immer reagieren.
Ja, gibt es so eine Kernzeit? Also man sagt ja auch bei anderen Wertpapieren, man kann ja relativ viele Wertpapiere inzwischen von 8 bis 22 Uhr handeln, aber es ist vorteilhafter, das in einer gewissen Kernzeit zu machen.
Ja, das ist schwierig zu beantworten. Da fällt mir aber ein anderer Punkt dazu ein, der sehr wichtig ist, wenn ich mich jetzt orientiere am Preis, den der Bitcoin gerade hat, ja, und ich beschäftige mich vielleicht auch ein bisschen mit Charttechnik. Ich denke, viele Leute, die hier einschalten, sind ja ein bisschen affiner, was das Thema angeht. Da sollte man auf jeden Fall bedenken, dass man nicht zwingend erstrangig auf den Euro-Kurs guckt, sondern vor allem auf den Dollar-Kurs guckt. Das ist wichtig. Natürlich, wenn wir wach sind, findet insbesondere auf den deutschen Börsen natürlich ich sag mal, der größte Handel statt, volumenseitig, aber die ganz großen Marktbewegungen können dann auch zwischen 22 Uhr und am nächsten Tag 6 Uhr morgens kommen, wenn eben die Amerikaner und danach folgend die Asiaten unterwegs sind. Die haben volumentechnisch doch nochmal einen anderen Einfluss, muss man sagen, als jetzt wir Europäer.
Hättest du eine Empfehlung für eine Plattform, wo man sich das anschauen kann, die Preise und die Volumina? Das ist ja in dem Augenblick eine spannende Frage.
Du meinst jetzt eine allgemeine Plattform, wo ich mich über die aktuellen Kryptowährungen informieren kann. Ja, also ich bin großer Fan von CoinMarketCap. CoinMarketCap.com ist eine Seite, die, wie ich finde, einen sehr guten Überblick gibt über alle Kryptowährungen, also auch über die exotischeren. Und man hat dort auch eine sehr schöne Auflistung, auf welchen Börsen jeweils die Kryptowährungen zu welchem Preis gehandelt werden. Und da kann man natürlich, also ich sag mal, für exotischere Coins findet man überhaupt raus, wo man sie kaufen kann. Und für die Standardcoins, für den Bitcoin, kann man dann natürlich schon schön sehen, ich sag mal, wo liegen wir vielleicht 200, $300 höher als woanders. Das ist, denke ich, eine Seite, die sehr neutral ist und einen sehr guten Überblick gibt.
Ich denke, das ist eine sehr gute Empfehlung, weil wenn ich dann auf meinem Marktplatz was an einen Preis anfrage oder mir einen Preis anschaue, dann tut es ja immer gut, den auf einer neutralen Plattform zu überprüfen, wie das ja für andere Wertpapiere auch gilt.
Ja,
Hast
unbedingt.
du sonst noch ein paar Tipps zum Handeln?
Also was heißt Tipps? Ich möchte natürlich jetzt keine Anlageberatung betreiben. Da bin ich auch der Falsche. Ich bin immer ein Freund davon, dass jeder, also dass man seine Anlage oder seine Anlagestrategien nicht in fremde Hände gibt, sondern dass man sich selber damit beschäftigt und dass man sich selber darum kümmert. Und für mich sind da die zwei wichtigsten Devisen eigentlich einmal diversifizieren. Das heißt, Aktien, Bonds, Gold, Krypto, Cash, Immobilie, das gehört für mich alles in ein Depot und zwar in einem also nicht in einem gleichmäßigen Maße, aber zumindest so, dass ich überall investiert bin. Das finde ich wichtig. Und ich persönlich, das ist jetzt aber sehr subjektiv, bin der Meinung, dass Market Timing keine gute Idee ist. Also wenn die aktiven Fondsmanager schon Schwierigkeiten damit haben, den Markt zu schlagen, dann glaube ich, ist das für Private noch schwieriger. Deswegen bin ich ein extrem großer Fan von Sparplänen, halte ich für extrem hilfreich. Man kommt nicht in Versuchung zu zocken, man hat kein Market Timing Thema, man investiert einfach jeden Monat zum Monatsbeginn stoisch langfristig eine Summe. Ja, das sind dann X Euro in MSCI World, in Aktienthemen, dann sind es ein paar Euro eben in Bitcoin und Ethereum. Die sind mittlerweile auch schon bei Smart Brokern ja, sparplanfähig in kleinsten Summen. Und ich glaube, wenn man sich daran hält, ist man auf jeden Fall gut unterwegs. Kryptodiversifikation ist ein bisschen ein schwieriges Thema, finde ich. Wenn man sich in den letzten Jahren die Top 20 anguckt, wie die sich auch entwickelt hat, da gibt es ein paar schöne Grafiken. Da sieht man, dass doch auf den Plätzen 8 bis 20 sehr, sehr viel Bewegung ist, auch binnen 18 bis 24 Monaten. Deswegen ist meine persönliche Empfehlung, oder ich sage nicht Empfehlung, sondern so wie ich es mache, ich fokussiere vor allem auf Bitcoin und Ethereum, weil das eben, also mit dem Großteil, weil das eben ja zwei Kryptowährungen ist, wo wir davon ausgehen können, dass es die in 5 Jahren oder in 10 Jahren auch noch gibt, aus meiner Sicht. Und wenn man da eben einen kleinen Sparplan aufsetzt, ergänzend zu seinen Bonds, zu seinen Aktien, hängt ja dann auch immer vom Anlage oder vom Alter desjenigen ab, der anlegt, mit welchem Horizont der hat, dann ist man, glaube ich, schon sehr gut aufgestellt.
Wir geben ja eigentlich bei Sparplänen, insbesondere in breit gestreuten ETFs, gerne die Empfehlung, da nicht so oft hinzugucken, um nicht zu nervös zu werden. Insbesondere im Moment ist die sehr eher volatil. Jetzt sind aber Kryptos noch besonders volatil. Jetzt deswegen die Frage von mir: Was empfiehlst du, wie oft sollte ich mal nachschauen, ob meine Währung, in die ich da jetzt bespare, immer noch die Bedeutung hat? Weil da ändert sich ja schon relativ viel.
Also, wie gesagt, Bitcoin und Ethereum sind jetzt schon sehr stabil. Also Bitcoin schon immer, Ethereum auch schon seit über 5 Jahren. Ist auch, glaube ich, kann man relativ sicher sagen, weil einfach auch die überwiegende Anzahl an Entwicklern und Programmierern auf der Plattform arbeitet. Ja, das ist so ein bisschen abhängig von einem selbst, ne? Also wenn man jetzt merkt, dass man irgendwie, wenn was passiert, schon bei Aktien auch, wenn man merkt, dass man dann schlecht schläft oder öfter darüber nachdenkt, dann würde ich raten, einfach gar nicht hinzugucken, mal ein halbes Jahr, ja, oder auch noch länger. Und wenn man sich eben gerne damit beschäftigt und wenn man eben auch versteht, dass sowas dazugehört, ja, ich meine, warum machen wir denn dieses regelmäßige Sparen? Ja, wir machen das ja nicht, weil wir jede Woche in die Hände klatschen wollen für ein neues Allzeithoch. Ja, da kaufen wir auch am Allzeithoch. Wir wollen ja auch, ich meine, man muss halt auch lernen, das Positive zu sehen, wenn es eben mal schlecht läuft, ja, weil ich sag mal, die Entwicklung ist einfach eine Wellenentwicklung, aber sie geht eben langfristig ja, Richtung Norden. Und man muss einfach, wenn man dann mal sieht, dass man 20, 25% die Kurse irgendwie im Minus sind, muss man eben auch mal das Positive sehen und sagen, ja, ist doch super, dann kann ich jetzt eben auch mal ein bisschen günstiger einkaufen. Und davon lebt ja auch die Idee des Sparplans. Und ja, um deine Frage zu beantworten, ich finde, es ist eine sehr, sehr persönliche Entscheidung. glaube, die Frage ist nicht, wie oft sollte man in sein Depot gucken, sondern wie gehe ich generell mit dem Thema um und wie verstehe ich das Thema Investieren? Und wenn man sich da Gedanken drüber gemacht hat und auch verstanden hat, was man da tut, dann wird man, glaube ich, von ganz alleine gelassen.
Also auch nochmal andersrum formuliert, dieses einmal im Jahr nachgucken, ob das eigene, die eigene Balance im Portfolio noch stimmt, reicht auch bei Bitcoins.
Ja, Rebalancing ist ein Thema. Ich sag mal, Bitcoin, Ethereum, das kann auch schon mal schneller auseinandergehen. Also ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, wenn man sich ein Ziel gesetzt hat, so und so viel Prozent möchte ich in das Thema investieren. Da kann aus 20, 80 auch mal schnell 80, 20 werden. Das heißt, da sollte man schon mal alle 4 bis 6 Monate vielleicht reinschauen und dann eben auch ein Rebalancing konsequenterweise vornehmen. Aber ich denke, häufiger ist es auch nicht nötig. Wir wollen ja auch nicht zu viel Transaktionskosten verursachen.
Danke dafür. Jetzt habe ich hier ein paar Fragen. Ich fange mal mit einer an, die zerlege ich jetzt in Teile. Und zwar geht's los, Stichwort Staking. Also ist ja, es gibt seit Freitag ein Cardano ETN mit Staking-Komponente. Vielleicht magst du einfach mal erklären, was das A ist und dann komme ich zu dem nächsten Teil der Frage, weil das scheint ja im Moment relevant zu werden.
Ja, ist generell ist ein spannendes Thema. Staking ganz einfach, also ganz, ganz einfach erklärt. Ich stelle meine Kryptowährung für einen gewissen Zeitraum zur Verfügung und bekomme dafür sozusagen eine Dividende. Ja, das ist jetzt mal die ganz einfache Erklärung. Ist ein sehr spannendes Thema, ist bei vielen Produkten jetzt ein Thema, wird auch bei beispielsweise wird bei Ethereum ein großes Thema werden, weil man dort umstellt vom sogenannten man stellt weg vom Proof of Work, ja, wo also quasi Rechenleistung benutzt werden musste, um Rätsel zu lösen, um neue Coins zu bekommen oder zu minen, ja, und diese Blocks eben zu berechnen, stellt man eben um auf Proof of Stake. Das heißt, ich stelle dann eben meine Coins zur Verfügung, um das abzubilden. Ist ein super spannendes Thema, ist vor allem auch fürs langfristige Sparen natürlich spannend. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit, lasse ich meine Kohle auf dem Girokonto legen oder lege ich es irgendwo hin, wo ich halt auch Prozente kriege. Aber auch da gilt, es ist ein sehr, sehr neues Thema. Man muss genau schauen, wie man das angeht, auf welchen Plattformen man das macht, ja, weil wenn ich die jetzt auf einer Plattform zur Verfügung stelle, habe ich natürlich ein Risiko, ja, ein Kontrahentenrisiko, weil wenn die Plattform abgeschaltet ist, dann sind die Coins weg, ja, also das heißt, stake ich selber, wo ich noch den Private Key habe oder mache ich das über Seiten, muss man aufpassen, gibt es ein gewisses Risiko bei Seiten und auch eine wichtige Frage ist das Steuerthema. Wenn ich jetzt ganz normal ein ETH, also aktueller Stand, wenn ich jetzt eben ein Ethereum halte und ich halte den ein Jahr und ich halte den physisch, dann ist der steuerfrei. Wenn ich den aber jetzt in Staking gebe und ich bekomme regelmäßige Ausschüttung, wie bei einer Immobilie, wo ich Mieten bekomme, dann ist der erst nach 10 Jahren steuerfrei. Da muss man also sehr genau abwägen, ob sich das dann für die paar Prozent am Ende des Tages rechnet, wenn ich meinen persönlichen Einkommensteuersatz von 25, 30, 40% darauf zahlen muss.
Und diese Steuerfreiheit sowieso, also meiner Wahrnehmung nach ist die auch stark in der Diskussion.
Da hast du recht, da hast du recht, die ist in der Diskussion. Es ist auch, ich persönlich, das ist jetzt aber wieder eine sehr subjektive Einschätzung, gehe davon aus, dass sich das auch ändern wird. Also in Österreich haben wir es jetzt schon gesehen. Österreich hat schon umgestellt auf die gleiche Regelung wie jetzt beispielsweise bei Aktien. Und auch da muss man aufpassen. Es wird ja bei Steuerthematiken gerne gemacht, dass auch rückwirkend Transaktionen betroffen sein können. Ja, ich glaube, in Österreich waren es irgendwie die letzten 10 oder 12 Monate, die dann noch rückwirkend betroffen waren. Also sobald das Thema einmal offiziell andiskutiert ist, kann man das ja theoretisch dann auch rückwirkend veranlassen. Das wird sicherlich irgendwann kommen, weil das natürlich eine Einnahmequelle ist, die sich der Staat dann nicht entgehen lassen möchte.
Dann hat die Fragestellerin noch einen Bezug zu Airdrops hergestellt, von dem ich noch nicht mal weiß, was das ist. Vielleicht, sie möchte wissen, ob es einen Unterschied gibt zwischen den Staking-Ansätzen bei Bitcoins steuerlich und zu Airdrops.
Okay, also ich kann jetzt keine Steuerberatung geben. Ich bin kein Steuerberater. Also generell die Erklärung, wenn ich jetzt beispielsweise ein Ethereum-Token auf meiner Adresse halte, beziehungsweise wenn ich Besitzer einer Adresse bin, egal was da drauf liegt, kann es sogenannte Airdrops geben und das bedeutet, dass man gratis irgendwelche Kryptowährungen bekommt. Ja, das ist so eine, benutzen, haben früher, vor allem 2017, 18, 19, viele als Marketingmaßnahme benutzt. Also wenn man mal dann auf seine Ethereum-Adresse guckt, dann sieht man, da liegt nicht nur das ETH, sondern liegen noch ganz viele andere Token. Wie das steuerlich behandelt wird, dazu kann ich kann ich abschließend nichts sagen. Ich selber, wenn ich sie verkaufen würde, würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass ich bei 0 Euro Kaufkurs ansetzen muss, weil ich sie ja geschenkt gekriegt habe. Ich sag mal, nur weil jetzt jemand etwas auf meine Adresse droppt, werde ich dadurch im Ethereum nicht steuerpflichtig. Aber wie gesagt, das ist mit großer Vorsicht zu genießen.
Klar, danke trotzdem. Also danke auf jeden Fall. Wechseln wir mal Themenfeld hin zur Regulatorik, weil da gab es jetzt auch eine Frage dazu und wir wollten das ja auch in unserem Ausblick aufgreifen. Inwieweit werden überhaupt Kryptowährungen momentan bei uns reguliert? Welche Stellen sind das?
Also wir haben, sag mal, BaFin Schreiben oder Broschüren oder irgendwie Richtlinien, ja, wo versucht wurde zu definieren, wo unterschieden wird zwischen Kryptowährung, zwischen E-Geld, zwischen Utility Token, zwischen Security Token. Da hat man einiges getan, was Sicherheit schon auf der einen Seite gebracht hat, aber auf der anderen Seite ist das auch alles noch nicht überschneidungsfrei. Das heißt, da wird definitiv noch was Neues kommen im Bereich Kryptowährung. Im Bereich Digital Assets haben wir das sogenannte EWPG, das elektronische Wertpapiergesetz, gesehen, wo eben jetzt geregelt wird, dass ich ja zumindest schon mal Fremdkapitalprodukte und Fonds nicht mehr, also jetzt auch auf der Blockchain quasi speichern darf, ja, dass ich die Registerführung auf der Blockchain machen darf. Das wird vermutlich in den nächsten 12 bis 18 Monaten auch für Equity kommen, also dass auch Aktien dann theoretisch auf der Blockchain abgebildet werden dürfen. Davon ist vorsichtig optimistisch auszugehen in Deutschland. Und dann gibt es natürlich noch einen großen europäischen Ansatz, Mika. Da wird nochmal sehr grundlegend Strukturen geregelt, Eckpfeiler gesetzt, Säulen gesetzt. Was ist eigentlich, ich sag mal, wo sind wir in einem eher unregulierten Bereich, weil es einem Gutschein ähnelt, oder wo sind wir jetzt in einem Bereich, wo wir sagen, es ist ein Finanzinstrument, da muss ich also sauber KYC, AML, also die Prüfung, wer dahinter steht, durchführen. Da kommt einiges auf uns zu. Da gibt es auch heute eine Entscheidung über einen neuen Gesetzesentwurf dahingehend. Ich denke mal, Zeithorizont 2023, 2024 werden wir da was sehen. Und wir persönlich begrüßen das auch. Ja, also als Bankhaus Scheich, wir sind ein reguliertes Institut. Wir wollen, ich sag mal, Goldplating betreiben. Das heißt, wir wollen wirklich die Standards, die in der traditionellen Welt gelten, wollen wir auch, dass die in der neuen Welt gelten, weil die einfach Sinn machen und weil es Vertrauen in den Markt bringt, weil es Transparenz bringt und weil dadurch eben die Möglichkeit für alle erhöht wird, eben unkompliziert investieren zu können, Transaktionen tätigen zu können.
Hier noch eine Frage. Wie haben sich die Sanktionen gegenüber Russland ausgewirkt, auch das auf den Markt und auf die einzelnen Währungen, einzelnen Plattformen?
Also erstmal, wir haben erstmal gesehen, als es passiert ist und Russland wirklich den Fuß über die Grenze gesetzt hat, da gab es natürlich erstmal einen Schock. Also das heißt, es sind erstmal alle Preise runtergegangen. Das war ja eben das, was ich auch als Beispiel meinte, Gold hat sich da insgesamt ein bisschen besser geschlagen bisher als Bitcoin. Bitcoin hat da eher die Richtung der Aktien gewählt, kurzfristig. Welche Auswirkungen wird das mittel- bis langfristig haben, ist eine schwierige Frage. Ich glaube, die Auswirkungen werden nicht so groß sein, weil Russland jetzt nicht so mega relevant war. Man hat ja damals auch beim Bann von China und anderen Ländern gesehen, die plötzlich nicht mehr Mining betreiben durften, also das Schürfen von Bitcoins. Da schüttelt man sich einmal und ein paar Wochen und Monate später wird das Ganze dann eben woanders auf der Welt gemacht. Eine sehr spannende Frage ist natürlich noch, kann Russland jetzt die Sanktionen durch Kryptowährungen umgehen? Dazu gab es zuletzt auch einen sehr, sehr guten Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, kann ich sehr empfehlen. Ich selber bin da jetzt nicht der Experte im allertiefsten Detail, aber was ich dazu sagen kann, ist, am Ende des Tages kann man so viel Krypto handeln, wie man will. Derzeit muss man noch irgendwann wieder in die echten Währungen, also in die Fiat-Währungen wechseln. Spätestens da habe ich einen Schnittpunkt zur traditionellen Welt und spätestens da werde ich dann Probleme kriegen, sozusagen auscashen zu können. Aus meiner Sicht ist die Blockchain und der Bitcoin nicht dafür geeignet, oder die Gefahr ist nicht sehr groß, dass dadurch die Sanktionen wirklich umgangen werden können, denn am Ende des Tages ist ja, also ich sag mal gerade, die Bitcoin-Blockchain ist ja frei einsehbar, wir sehen jede Transaktion, ist also nicht anonym, sondern nur pseudonym. Und es gibt da extra Dienstleister, das machen die Börsen jetzt ja auch schon, es gibt ja extra Dienstleister, die, ich sag mal, in der Lage sind, einen Bitcoin jetzt als kontaminiert zu bezeichnen, beispielsweise wenn er aus Erpressung kommt oder aus einer illegalen Darknet-Börse, wie zum Beispiel, es gab jetzt einen Fall mal, wo es im Darknet eine Börse gab, wo Waffen und Drogen und Co. verkauft wurden und diese Coins, die dort in den Wallets lagen, wurden eben alle als kontaminiert sozusagen gekennzeichnet. Und wenn ich jetzt versuchen würde, so einen Coin an einer Börse, Kraken, Coinbase, egal wo, hochzuladen, würden dort sofort alle Alarmleuchten angehen und das Depot würde sozusagen eingefroren werden oder das Konto und man hätte die Polizei vor der Tür stehen. Es funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Und wenn natürlich solche Dienstleister dann auch beauftragt werden, beispielsweise sanktionierte Wallets zu kennzeichnen, dann können die am Ende nur noch Peer-to-Peer unter sich handeln. Und damit ist eigentlich das Thema Sanktionen umgehen nicht möglich. Das ist dann sehr viel leichter, beispielsweise durch Geldtransfers über Dritte, ja, über so Dreieckstransaktionen.
Danke. Hier ist noch eine Frage von der Teilnehmerin. Wie bewertest du die Entwicklung von digitalen Währungen von Zentralbanken? Sind die in der Konkurrenz oder eher in der Koexistenz zu Kryptowährungen?
Also ich sehe die in der Koexistenz und ich begrüße das auch ausdrücklich, dass bei der EZB, in den USA, in China überall daran gearbeitet wird. Also aus meiner Erfahrung heraus hier bei Bankhaus Scheich im institutionellen Bereich, das größte Thema ist das sogenannte Fiat-On-Ramp und Off-Ramp. Das heißt also der Kontakt zur jeweiligen anderen Bank, wo ich dann Krypto in Euro tausche oder Euro in Krypto tausche. Da gehe ich ja dann immer wieder von der Blockchain runter in die traditionelle Welt. Und wenn ich dann eben das richtige, echte Zentralbankgeld auf der Blockchain habe, brauche ich diesen Weg eben nicht mehr gehen, sondern kann alles sozusagen in einem Wallet abbilden und das würde also Transaktionskosten erheblich senken, es würde Transaktionsgeschwindigkeit erheblich erhöhen, es würde natürlich eine viel, viel größere Sicherheit noch zusätzlich in den Markt kommen und deswegen sind die ganzen Initiativen, die es gibt, sehr zu begrüßen und die sind auch alle sehr, sehr ernst zu nehmen, also man merkt, die beschäftigen sich nicht nur so ein bisschen damit, sondern die wollen das jetzt wirklich alle sehr, sehr zeitnah an den Start bringen.
Danke. Und eine letzte Frage von mir, weil du brennst oder dein Engagement für diese Währung. Man kann auch ein bisschen skeptisch vermuten, dass der Erfolg der Kryptowährungen der vergangenen Monate, Jahre auch mit dem expansiven Geldpolitik zu tun hat. Und sollte die nun, wird die nun kontraktiver, also hört die auf? Und was könnte das für Auswirkungen haben?
Also du hast natürlich völlig recht, das steht ja auch schon eigentlich in dem Papier, was damals, ich sag das erste Papier, was damals zum Bitcoin aufgetaucht ist, das White Paper, da steht es ja drin, dass es genau eben darum geht, um die expansive Geldpolitik, um das Gelddrucken der Europäer, der Amerikaner, das eben zu unterbinden und da eben etwas zu schaffen, was eben, ja, ich sag mal, davon eben nicht mehr abhängig ist. Sollte jetzt aufgehört werden, wieder Geld zu drucken, ja. Ich glaube nicht, dass das einen ganz großen Einfluss haben wird, weil am Ende des Tages kann es ja in 10 Jahren wieder anders sein, ja. Also über dem allen steht eher die Idee der Dezentralität, also dass eben nicht jemand in 10, 15 Jahren wieder sagen kann, ich streiche jetzt mal zwei Nullen auf dem Schein weg, ja, wie es jetzt gerade die Tage in Russland passiert ist. sondern dass es eben dezentral ist, wo eben keiner eine Eingriffsmöglichkeit hat. Und völlig losgelöst davon, ob der Leitzins jetzt da wieder angehoben wird oder weniger gedruckt wird, das Problem bleibt ja das gleiche und man kann sich darauf einstellen, dass es in ein paar Jahren irgendwann mal wiederkommen wird. Und deswegen glaube ich, dass das keinen gesteigerten Einfluss haben wird.
Vielen Dank für deine Einschätzung und vielen Dank auch jetzt für deine Einschätzung der vergangenen, wir sind schon bei 40 Minuten. Und ich wünsche euch vom Bankhaus Scheich viel Erfolg mit dem Handel mit Kryptowährungen, wie ihr das ja jetzt hattet in den vergangenen Monaten. Und ein Schlusswort an dich.
Ja, vielen lieben Dank. Ich hoffe, dass viele Leute möglichst viel mitnehmen konnten und jetzt vielleicht einen etwas leichteren Zugang finden werden zu dem ganzen Thema. Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr mich auch gerne persönlich anschreiben. Ich bin bei LinkedIn erreichbar und dementsprechend drücke ich allen die Daumen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen und dass alle gesund bleiben.
Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.